Quantensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gedankensprünge. Mein Name ist Johanna Helbing und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie meistern wir Veränderungen? Gerade zu Jahresanfang nehmen sich viele Menschen vor, neue Routinen zu etablieren und zum Beispiel doch endlich mehr Sport zu treiben. Doch gelingt es eigentlich, sich langfristig zu verändern? Und wie können wir mit Veränderungen umgehen, die wir nicht selbst steuern, sondern die gewisse Lebensabschnitte mit sich bringen oder auch die von der Gesellschaft geprägt sind? Ich bin schon sehr gespannt, was meine heutigen Gäste dazu sagen. Mit dabei haben wir heute Nico Bunzek, Professor für Lifespan-Psychologie an der Universität zu Lübeck. Hallo.
Hallo.
Dann ist dabei Anna Unger-Rudroff, Professorin für Musikpädagogik und Didaktik an Grundschulen an der Musikhochschule Lübeck.
Hallo.
Hallo. Und Maximilian Schüler, Professor für Umweltwissenschaften an der TH Lübeck. Hallo Max.
Hallo.
Ja, meine erste Frage in die Runde ist eine etwas eher persönlichere. Habt ihr dieses Jahr schon mit bestimmten Vorsätzen begonnen oder macht ihr sowas gar nicht? Ein Blick in die Runde.
Okay, alle gucken mich an, dann werde ich wohl mal loslegen müssen. Normalerweise mache ich das eigentlich nicht, aber ich kann sagen, ja, eine Idee, die mich beschäftigt hat in diesem Jahr, war die Idee des Loslassens. Ja? Materielle Dinge zum einen, also nicht, dass ich ein Messi bin und besonders viel ansammle, aber ich habe doch festgestellt, dass es sehr befreiend sein kann, wenn man ja von Dingen loslässt, materiellen Dingen, aber vielleicht auch Routinen und so weiter, die einem vielleicht nicht gut tun oder die man nicht braucht.
Ich habe mir ganz bewusst keine Ziele gesetzt und trotzdem irgendwie gute Vorsätze, nämlich eher im Sinne von Haltung zum Leben zu haben, gar nicht so sehr irgendwas Bestimmtes erreichen wollen, sondern eher die Frage mir zu stellen, wie möchte ich die Dinge eigentlich erreichen? Dazu gehört natürlich, wie möchte ich meine Arbeit gestalten? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Und ja, manche Dinge muss man dafür loslassen, an denen man sich festgehalten hat.
Mhm. Geht dir das auch so, Anna?
Ja, also ich überlege gerade, ich habe den Moment auch so ein bisschen verpasst für die guten Vorsätze, weil die habe ich einfach schon so lange gesammelt. Mhm. Ich lebe quasi immer wieder in diesem, was nehme ich mir vor und plane, habe auch schon so lange das Jahr vorausgeplant. Irgendwie so plant man ja schon, wenn ein Semester anfängt, sowieso schon wieder das nächste. Und von daher war das für mich so überhaupt nicht überraschend, dass es jetzt 26 heißt und nicht mehr 25, weil ich in der Planung, wie gesagt, schon so weit voraus war. Aber so privat habe ich mir vorgenommen, irgendwie gelassen zu bleiben, weil ich weiß, es ist gerade mit der Studiengangsentwicklung und so weiter irgendwie sehr viel gleichzeitig und einfach auch ein bisschen trotzdem zu genießen und mich bewusst für die Dinge zu entscheiden, für die ich mich entscheide, weil es ja immer auch leider eine Auswahl ist, weil der Tag nur 24 Stunden hat und dass man dann mit den Dingen, die man tut, auch einverstanden ist und sich darauf einlässt.
Mhm. Okay. Nico, was genau bedeutet eigentlich Lifespan-Psychologie? Kannst du das kurz erklären?
Ja, frei übersetzt, Lifespan natürlich Lebensspanne und im Kern geht es da um die Frage, wie unser Erleben und Verhalten sich entwickelt. Ja? Also die Art und Weise, wie wir die Welt erleben und wie wir uns verhalten, das ist ja nichts in Stein gemeißeltes, sondern ganz im Gegenteil, das ganze Leben ist sozusagen eine Veränderung oder Entwicklung eben von der Befruchtung, wenn man so will, von der befruchteten Eizelle bis zum Tod finden unweigerlich sehr, sehr viele Veränderungen statt und genau mit diesem Thema beschäftige ich mich im Rahmen der Professur für Lifespan-Psychologie.
Mhm. Ja, genau, das wäre eben auch meine Anschlussfrage gewesen. Also wie du aus der Psychologie auf Veränderungen blickst, aber da können wir ja dann gleich nochmal drauf kommen. Stichwort Lebensabschnitte, worum es bei dir ja hauptsächlich geht. Anna, du hast ja selbst lange als Musiklehrerin gearbeitet. Bevor du dann Ende 2025 Professorin wurdest und die ersten Schuljahre, ne, Stichwort prägende Ereignisse in einem Leben sind ja schon auch prägend für Kinder. Was waren deine Beobachtungen? Wie verändern sich Kinder mit und durch Musik?
Also insgesamt würde ich erstmal sagen, ist der Altersabschnitt Grundschule besonders spannend. Ich finde, wenn man da, ich habe damals in Klassenstufe 1 bis 4 unterrichtet und jede einzelne Klassenstufe ist so eine Welt für sich. Und wenn man nach den Sommerferien dieselbe Lerngruppe wieder trifft, dann denkt man, oh Gott, was ist alles passiert? Ihr seht so anders aus. Und bei den eigenen Kindern sieht man diese Veränderung nicht so stark. Da ist man so nah dran, dass man fast schon blind ist für diese Veränderung. Dann kommt immer eher die Verwandtschaft und sagt von außen, Mensch, die haben sich aber wieder entwickelt und sind groß geworden. Aber bei den Kindern in der Schule fiel mir das immer wieder auf, dass sich plötzlich die Interessen ganz stark ändern und auch die Art und Weise, sich zu öffnen und sich einzulassen und natürlich in Bezug auf Musik auch der Musikgeschmack, das sich einlassen. Und da hat jede Klassenstufe für mich so eine eigene Welt und hat ihren eigenen Schwerpunkt. Also da könnte ich jetzt auch ganz viel noch dazu erzählen, was sich da so herauskristallisiert. Also ich denke, dass Kinder in dem Alter generell sehr offen sind und neugierig, offenohrig, sagt man ja auch. Ganz viel experimentieren. Gerade in der ersten Klasse geht es ganz viel darum, überhaupt erstmal anzukommen und Klänge zu erkunden und zu sortieren. Und bis hin zur vierten Klasse, wo man merkt, es geht schon Richtung Pubertät und sie wollen sich auch irgendwie mit einem eigenen Musikgeschmack, mit einer eigenen Haltung auch mal abgrenzen und zeigen, wer sie sind. Und dann ist auch so die Phase spannend, glaube ich, wenn man so in die Elternhäuser hineinhört oder was bringen die Kinder als musikalische Vorlieben beispielsweise mit, sind sie natürlich noch ganz, ganz stark geprägt und empfinden das aber als die eigene Vorliebe, was sie aus den Elternhäusern mitbringen und wie sie mit Musik umgehen. Und sie lassen sich aber auch begeistern. Also es ist nicht so, dass sie in dem Alter schon sagen, ich möchte nichts mit Klassik oder Pop und Rock, man kann sie wirklich mit allem erreichen. Und ich habe mich dann auch besonders gefreut, als ich mal irgendwann so ein Freundebuch bekommen habe, in dem stand bei den anderen Kindern, die auch in der Klasse waren, was ist deine Lieblingsmusik? Die Musik von Frau Unger. Da habe ich gedacht, ach, ja, die Bandbreite stimmt. Offenbar kann ich ganz gut ein paar Impulse geben und bin aber auch immer wieder gespannt, was die Kinder auch gerne hören und wie sie sich ausdrücken.
Und dieses Ausprobieren, wie funktioniert das so? Ganz konkret so im Klassenraum, dass die, also dieses offenohrig finde ich ganz, ganz schönes Wort.
Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann man den Raum dafür haben in der Schule, die ja doch auch als Struktur und System manchmal auch ein bisschen anders funktioniert?
Also da kann man ja in zwei Richtungen denken. Einmal so eher das Rezeptive, das Musikhören. Da finde ich, der Raum geht auf dort, wo ich dann die Kinder frage, was ist deine eigene Vorstellung zu der Musik? Was ist deine Erfahrungswelt, die du hier anknüpfst? Und da sind ja Freiräume und das ist, glaube ich, auch ein guter Ort dann der Musikunterricht, um zu zeigen, dass es da kein richtig und falsch gibt, sondern dass man diese Vielfalt der Zugänge mal kennenlernt, dass jeder etwas als unterschiedlich empfindet. Also der eine sagt, dieser Klang, der ist für mich schrill, der andere sagt, nein, den genieße ich total und der macht mir Spaß. Und wie unterschiedlich das ist, wie Menschen mit Klängen umgehen und was sie mögen. Genau, und eben dieses persönliche Assoziieren auch, welche Stimmung spricht mich an, in welcher fühle ich mich wohl, auf welche kann ich mich gut einlassen und wo möchte ich eigentlich ganz gerne dann auch wieder einen Schlussstrich ziehen und wechseln. Und bei Musik machen, Da ist das Erkunden, glaube ich, auch eins, erstmal kennenzulernen, was kann ich alles selber bewirken und was habe ich dann auch für einen Anspruch an den Klang, der entsteht und wie gut kann ich meine eigene Vorstellung erreichen. Und auch da ist es natürlich wichtig zu schauen, dass, wenn es ums Erkunden geht, dass man auch den Freiraum lässt und noch nicht zu konkret vorgibt, was es dann am Ende sein soll, weil dann ist natürlich so der Raum da nicht so weit. Und dann muss man natürlich auch, finde ich, ganz gut miteinander einüben, dass man auch einander zuhört. Also bei Erkundung ist natürlich auch gerade, wenn ihr euch das vorstellt, so eine Klasse von 25 Kindern, die können natürlich nicht alle gleichzeitig erkunden und die wollen aber natürlich so gerne. Und also das ist ja auch oft der Fall, dass Kinder in dem Alter vielleicht die ersten Erfahrungen überhaupt mit Instrumenten machen. Die kommen in so einen Musikraum und dann gehen die Augen auf und die Hände zucken schon, wenn sie die Instrumente sehen. Und ich habe dann versucht, so Rituale zu finden, dass die Kinder wissen, jeder kommt mal irgendwie dran und darf mal eine Sache, die er total spannend findet, ausprobieren. Und dann aber auch eben auch mit diesem, wir hören uns einander zu und wir erkunden so, dass wir auch genau zuhören, dass wir ja, dass wir wirklich auch wirklich hineinhören.
Mhm.
Wie ist das im Lebensabschnitt jetzt als Kind? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen für gutes Lernen?
Ja, grundsätzlich gibt es die schon. Also ja. Ein funktionierendes und gesundes Nervensystem ist erstmal eine ganz gute Voraussetzung. Ja. Also ich bin ja auch kognitiver Neurowissenschaftler. Genau deswegen fällt mir das natürlich als erstes mal ein. Aber ich kann das nur unterstützen. Also Kinder sind sehr neugierig in vielerlei Hinsicht. Und auch die psychologische Forschung kann das unterstützen, was du gerade gesagt hast. Also das Musizieren ist natürlich, und auch viele andere kreative Dinge sind sehr, sehr entscheidend für eine gesunde Entwicklung auf vielen Ebenen, sei es emotionale Entwicklung, aber auch motorische Entwicklung und kognitive Entwicklung. Und das Spannende, wenn ich vielleicht noch ein bisschen den Horizont erweitern darf, ist, dass das Musizieren auch einen lebenslangen positiven Effekt haben kann. Ja, das ist sozusagen wie eine Ressource, die sich aufbaut, eine Fähigkeit, die auch unser Gehirn sozusagen plastisch langfristig verändert und eben dann auch im Alter vor Abbau schützen kann. Von daher ist das Musizieren natürlich nicht nur im Kindesalter wichtig, sondern und andere kreative Dinge über die Lebensspanne sehr, sehr wichtig. Ja.
Und ist die Neugier, geht die denn wirklich weg oder trauen wir uns nur weniger, der nachzuführen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also Neugier ist auch ein interessantes Forschungsthema in meiner Arbeitsgruppe. Und natürlich sagen wir oft, Kinder sind ja besonders neugierig und so weiter. Ja, das stimmt auch, die sind neugierig, aber ich glaube nicht, dass Erwachsene so viel weniger neugierig sind. Und jetzt muss man sich halt fragen, worüber reden wir denn eigentlich? Was ist denn eigentlich Neugierde? Und da will ich jetzt nicht zu lange dozieren, aber man kann das halt auf vielen unterschiedlichen Ebenen differenzieren. Also zum Beispiel perzeptuelle Neugierde, die man ja bei Kindern sieht, also sich Dinge in die Hand nehmen oder in den Mund nehmen bei besonders kleinen Kindern. Das sieht man sehr stark ausgeprägt zum Beispiel. Aber das geht ja bei uns Erwachsenen nicht verloren. Also wenn wir was kaufen, eine Jacke, eine Hose oder so, dann fassen wir das an. Und warum machen wir das? Naja, weil wir neugierig sind darauf, wie sich das anfühlt. Oder wir hören auch gerne Musik. Warum machen wir das? Weil wir perzeptuell neugierig sind. Darüber hinaus gibt es andere Formen von Neugierde, also soziale Neugierde. Man kann Interesse oder neugierig sein auf Menschen oder sich selbst zum Beispiel. Oder eben, was uns ja alle umtreibt, epistemisch neugierig sein. Also man kann neugierig sein mit Blick auf das Wissen. Und all diese drei Formen können eben, und es gibt auch noch unterschiedliche andere Modelle, die können halt unterschiedlich stark ausgeprägt sein im Sinne einer Persönlichkeitseigenschaft. Also man kann das Ganze auch messen mithilfe von standardisierten Messverfahren. Und da kann man also relativ genau sagen, wie neugierig eine wie stark eine Persönlichkeitseigenschaft mit Blick auf Neugierde ausgeprägt ist. Und wir wissen eben auch, dass auch Neugierde natürlich sehr wichtig ist mit Blick auf kognitiven Verfall und Abbau im Alter oder anders ausgedrückt, Menschen, die besonders neugierig sind, über die Lebensspanne kann man auch wieder sagen, das wirkt sich typischerweise sehr positiv aus auf die Entwicklung.
Heißt das, ich muss meinen Studierenden was in die Hand zum Spielen geben? Und ich meine nicht alle, sondern dass ich auch einfach damit rechnen muss. Ich hab einfach dann auch welche, die es eher taktil, also die es ausprobieren möchten, während andere an der Idee an sich interessiert sind.
Genau. Also man kann sich das eher so wie Dimensionen vorstellen, die eben unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Also manche Menschen sind halt besonders stark epistemisch neugierig, wohingegen andere vielleicht eher so auf der sozialen Dimension neugieriger sind. Und das kann man natürlich bei der Lehre oder im Umgang mit Menschen auf jeden Fall berücksichtigen, sozusagen dahingehend, wo man das Angebot macht. Aber grundsätzlich ist ein wichtiger Gedanke letztendlich auch, dass Neugierde eine intrinsische Form von Motivation ist. Also es kommt grundsätzlich erstmal von uns, von innen, aber natürlich kann man das auch von außen anregen und trainieren. Man kann also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, zum Beispiel Musik, Menschen, Kinder, Erwachsene eben auch die Neugierde sozusagen beibringen oder die Neugierde stimulieren mit Blick auf das Musizieren zum Beispiel.
Brauchen wir die Neugierde auch, um weiterhin bei Nachhaltigkeit dran zu bleiben, Max, um auf dein Thema zu kommen? Dass wir das nicht verlernen?
ist es Neugierde. Also auf jeden Fall glaube ich, dass das Neugierde klingt für mich nach einer sehr positiven Eigenschaft. Und weiß nicht, ob das universell so geteilt wird. Aber ja, es ist für mich eher eine positive Eigenschaft in Bezug auf das Leben. Und das wäre vielleicht eine Neugierde auf die Zukunft. Ja. Eine Neugierde auf eine Gesellschaft, die wir so nicht sehen können. Aktuell oder die wir in Ansätzen sehen können, die wir entwickeln wollen, eine Neugierde, uns selbst weiterzuentwickeln, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. So, von der Seite her auf jeden Fall ist Nachhaltigkeit etwas total Spannendes und etwas Schönes und etwas Anregendes, weil es ja nicht so einfach ist zu sagen, was eigentlich nachhaltig ist. Ja? Also ist ein E-Auto jetzt nachhaltig? Das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab, unter anderem auch den Distanzen, die ich zurücklegen möchte. Manchmal ist es auch besser zu laufen. Insofern ist diese Neugierde oder bestimmt ein ganz, ganz wesentliches Element, dass wir uns Nachhaltigkeit, dass wir gerne darüber nachdenken, dass wir uns das als etwas, als eine oder verschiedene Zukünfte uns vorstellen können und gespannt darauf bleiben und positiv darüber nachdenken und nicht alles nur aus einer, wir haben ja auch so mal, gerade in der Nachhaltigkeitsdebatte auch viel Tendenz, uns zu kasteien und so einen asketischen Lebensstil, nur der ist der richtige, nur das ist die Nachhaltigkeit und ist alles schlecht, wie wir es jetzt machen und so, wie es jetzt bislang ging, kann es auf gar keinen Fall weitergehen und damit schüren wir auch so eine, auch letztendlich Beharrungskräfte und auch eine Abwehrhaltung gegenüber Veränderungen und ich glaube, das Gegenteil brauchen wir eigentlich eher diese, Neugierde auf eine andere Zukunft, die ja schöner ist. Ja, also jetzt mögen nicht alle Windkraftanlagen ästhetisch schön finden, aber besser als ein Kohlekraftwerk in der Nachbarschaft ist es allemal.
Auf jeden Fall. Ja, um deinen Hintergrund noch mal kurz abzuholen, du hast ja auch mal in der Forschungsabteilung von VW gearbeitet.
Genau.
Und da Klimabilanzen erstellt, weil du eben gerade gesagt hast, nicht unbedingt zu Fuß gehen ist manchmal auch besser als das E-Auto fahren. Also wie kann man das erklären, Klimabilanzierung? Was hast du da gemacht?
Genau, also bei Volkswagen ging es natürlich schon darum, ich war nach dem Dieselskandal, bin ich dahin in das Unternehmen, da war das Thema Umweltschutz ein ganz, ganz wesentliches, auch ein wesentlicher Treiber geworden fürs Unternehmen. Und die Frage ist eigentlich, wie kann das Unternehmen in der Zukunft bestehen? Und eine der wesentlichen Fragestellungen war dann natürlich auch, es muss eine postfossile Mobilität geben, eine, was auch immer das sein soll, nachhaltige Mobilität. Und dann ist die Frage, wie sieht die eigentlich aus? Und unsere Rolle eben im Konzern war zum einen natürlich zu schauen, wie rechnen wir das eigentlich? Also wie berechnen wir eigentlich eine Klimabilanz? Und dann auch zu schauen, dass wir das alle halbwegs systematisch und homogen machen, dass also nicht die unterschiedlichen Marken das ganz unterschiedlich berechnen und sich quasi schön rechnen. Im Anführungsstrichen einfachen Fall kann man sich das so vorstellen, dass wir uns so ein Fahrzeug, was wir ja physisch bauen können, abbilden in Bezug auf die Prozesse, die dazu nötig sind, um dieses Fahrzeug herzustellen. Also von der Extraktion der Rohstoffe, Eisenerz, Kobalt natürlich für Batterie, genauso wie seltene Erden für Magneten, was im Elektromotor gebraucht werden, Aluminium, Erdöl für die Plastikproduktion, also sehr, sehr viele Rohstoffe, die extrahiert werden müssen und dann je nachdem, wie lang die Kette ist und die kann durchaus, diese Herstellerkette bis zum fertigen Fahrzeug kann durchaus, wir sprechen von Fertigungstiefe, kann sehr, sehr hoch sein, eben abzubilden, welche Energie wird verwendet, welche Transportleistungen werden benötigt, welche Emissionen gibt es eben in den unterschiedlichen Lebenszyklusphasen bis hin zum fertigen Fahrzeug. Das ist so bei so einem normalen PKW, reden wir so von 4.000 bis 5.000 Bauteilen. Das ist also durchaus etwas, was wir mit Computerhilfe machen. Und dann geht es um die Frage, ja, wie wird so ein Fahrzeug eigentlich genutzt? Ja, und das bedeutet, welche Distanzen werden zurückgelegt, wo wird das Ganze benutzt. Ja, es macht einen Unterschied, ob ich das in Kältetemperaturen in Norwegen fahre oder eben in Spanien. Welche Energieinput in so ein E-Fahrzeug wird eigentlich genommen? Ist das Solarstrom? Ist das Kohlestrom? Das sind ja alles so Szenarien, die wir dann eben vergleichen können. Man kann dann auch ganz gut mit Durchschnittswerten arbeiten. Man kann dann mal davon ausgehen, dass Strom auch mal aus der Steckdose kommt und es eben auch so ein Durchschnittsmix ist. Und versuchen darüber eben diese Nutzungsphase abzuschätzen und am Ende dann auch noch die Recyclingphase. Also welche Materialien kann man eigentlich wiedergewinnen? Welche Energieaufwendungen haben wir dafür? Welche Emissionen sind damit verbunden? Da gibt es also auch wieder viel zu berücksichtigen, was auch in der Zukunft abzubilden ist. Und wir versuchen das Ganze zusammenzurechnen und dann in irgendeiner Form vergleichbar zu machen, um dann eben so einen Verbrenner und ein E-Auto mal zu vergleichen und zu sagen, okay, bei dem einen Fahrzeug haben wir mehr Emissionen in der Herstellungsphase, bei dem anderen Fahrzeug haben wir mehr Emissionen in der Nutzungsphase und keins ist emissionsfrei. Das muss man dann schon noch irgendwie anders hinkriegen, zumindest bisher. Und wir müssen dann eben schauen, welche Maßnahmen wir jetzt ergreifen können. Und dann kann man natürlich sagen, naja gut, man kann ja auch ein Dieselfahrzeug klimaneutral kriegen, wenn wir klimaneutralen Diesel in dieses Fahrzeug reinkriegen. Und welche Auswirkungen hat das Ganze dann zum Beispiel auf das Thema Landwirtschaft, auf das Thema Transporte? Und bei einem E-Fahrzeug ist es vielleicht ein bisschen einfacher, das insofern klimaneutral zu bekommen, weil wir in der Herstellungsphase eben mit Unternehmen zusammenarbeiten können und in der Nutzungsphase dann eben in Anführungsstrichen nur Strom tanken müssen, der dann eben etwas einfacher klimaneutral zur Verfügung gestellt werden kann, ohne jetzt zu sagen, es ist ein E-Auto und dann ist alles gut. Ja, so ganz von alleine geht es dann eben auch nicht. Wir würden aber sagen, über den Lebenszyklus hinweg, wenn wir das Ganze so vergleichen, und das war auch schon vor 5 Jahren, also ich bin seit 5 Jahren hier, und auch damals war es schon so, dass das E-Auto schon deutlich besser war als ein Verbrenner über den gesamten Lebenszyklus, mit mehr Emissionen in der Herstellungsphase und weniger Emissionen in der Nutzungsphase und unterm Strich dann eben deutlich besser mit. Und das muss man auch sagen, deutlich mehr Chancen zur Dekarbonisierung, als das bei den Verbrennern ist. Und da nützt uns dann, ob wir jetzt noch lange an dieser Technologie festhalten, das funktioniert halt nicht besonders gut, die zu dekarbonisieren, weil diese Flüssigkraftstoffe einfach wahnsinnig effizient sind, wenn wir sie aus Erdöl produzieren. Das bringt aber leider den Klimaschutz nicht voran. Und wenn wir sie klimaschutzkonform produzieren wollen, dann sind sie eben nicht mehr effizient.
So. Ja. Okay. Und wenn man wieder auf die Überfrage zurückkommt, wie meistern wir Veränderungen, dann wäre der Veränderungshinweis schon in eine bestimmte Richtung, oder?
Und das können wir durchaus wahrnehmen, wie diese Diskussion in der Gesellschaft ja auch geführt wird, dass wir gar nicht so einfach sagen können, hier ist eine Technologie, die ist physikalisch gesehen besser, also aus physikalischen Gründen energieeffizienter. Wir brauchen letztendlich weniger Energie, um ein E-Auto zu produzieren, eben über Lebenszyklus. Und trotzdem ist aber dieser Transformationspfad dahin ja ganz, ganz kompliziert. Und da hängen ja eben nicht nur Klimaschutzgründe da dran. Das müssen wir dann auch sagen. Es geht natürlich auch in der Industrie um Arbeitsplätze. Und für ein E-Auto haben wir weniger Fertigungstiefe. Das Wort hatte ich ja vorhin schon genannt, wir haben etwa weniger bewegliche Teile in so einem E-Auto. Und wir brauchen natürlich weniger Menschen, die daran beteiligt sind. Das ist effizienter, genau aus diesem Grund. Und gleichzeitig kommt es dadurch natürlich aber auch zu größeren Beharrungskräften innerhalb der Gesellschaft, weil natürlich die Frage ist, ja, womit sollen die Leute denn eigentlich ihr Geld verdienen, wenn eben diese Industriearbeitsplätze wegfallen? Und darauf haben wir gesellschaftlich keine gute Antwort bisher gefunden. Und dann einfach nur zu sagen, ja, wir fördern E-Autos oder verbieten Verbrenner, beantwortet diese Fragen nicht. Und ich glaube, die Zurückhaltung dann auch in der Gesellschaft gegenüber zum Beispiel neuen Technologien hängt genau auch damit zusammen, dass diese Fragen nicht offen diskutiert werden und nicht gut Alternativen diskutiert werden. Wie wollen wir eigentlich als Gesellschaft leben? Und welche Möglichkeiten haben wir denn eigentlich hier, Geld zu verdienen in unserem Land, wenn wir nicht am Fließband arbeiten oder eben in der Industrie arbeiten und dort Entwicklungsaufgaben haben, wenn das wegfallen sollte? Ja, was machen wir denn eigentlich mit unserer Zeit? Und da haben wir gesellschaftlich keine guten Antworten drauf.
Hilft es bei oder für Veränderungen auch offen über Dinge zu reden, wenn wir jetzt von der Psychologie ausgehen?
Ja, absolut. Also Offenheit und transparente Kommunikation ist da definitiv entscheidend. Ja, in der Psychologie sagt man immer so, ja, man muss die Leute halt da abholen, wo sie sind.
In der Pädagogik.
Also es ist ein weit verbreitetes Prinzip. Und natürlich geht es da auch ein Stück weit um Selbstwirksamkeit. Ne? Also es geht darum, dass Veränderungen nicht einfach mit einem passieren, sondern dass man selber auch einen gewissen Einfluss darauf hat, wie diese Dinge passieren. Und das gelingt natürlich am besten, indem man die Sachen grundsätzlich erstmal versteht und bestimmte Optionen auch hat, die man wahrnehmen kann in vielerlei Hinsicht, ja.
Aber genau da sehe ich ein Problem in der Gesellschaft, weil wir noch viel zu viel darüber diskutieren, ob wir Klimaschutz betreiben und nicht welchen. Das heißt, genau diese, also die Menschen da abholen, wo sie sind, okay. Ich glaube aber, dass wir da gesellschaftlich die Leute überhaupt gar nicht da abholen, wo sie sind. Die Leute wissen, dass wir Klimaschutz brauchen. Wir müssten darüber diskutieren, wie wir diesen Klimaschutz machen, um da ganz, ganz konkret zu sein. Haben dieses, wir müssen sie da abholen, wo sie stehen, wird aus meiner Perspektive häufig so interpretiert, dass wir dieses jeden mitnehmen, ja, oder dass wir alle Probleme vorher gelöst haben müssen, bevor wir in so eine Veränderung reingehen können. Und da ist ja schon die Frage, wie können wir eigentlich diesen Mut zu Veränderung entwickeln, ohne dass wir schon alle Antworten vorher haben und uns in so Debatten fest diskutieren, die eigentlich auch das uns gar nicht zielführend sind. Mhm. Ja.
Was auch ausbremst, ist, glaube ich, so eine diffuse Angst, die dann vor der Veränderung da über allem hängt. Gerade auch Kinder, finde ich. Also ich hatte zum Beispiel auch eine Zeit lang Sachunterricht unterrichtet und beim Thema Wald kamen die Kinder gleich auch zur Frage Klimawandel und so. Das waren dann schon viele Fragen, die mir da entgegenkamen. Und da merke ich immer wieder, es ist ganz wichtig, im Umgang mit Kindern sie auch handlungsfähig zu machen, das zu begleiten, dass man nicht nur dieses schwarze Bild der Zukunft, das kommt jetzt auf euch zu, die Generation vor euch hat es leider verbockt und die waren zu viel auf Malle und so weiter und jetzt schmelzen die Gletscher, sondern ganz konkret auch zu überlegen, was kannst du tun und auch deine kleine Handlungsmöglichkeit, Stichwort Selbstwirksamkeit auch, hat schon eine gute Wirkung und du kannst, wenn du deinen Kram irgendwie aufräumst und vielleicht nochmal verwertest und dir überlegst, ob du das wirklich noch kaufen musst oder ob du das anders herstellen kannst und was man damit macht, bevor man es wegschmeißt, da beobachte ich auch, dass die jungen Menschen da viele Ideen haben. Und ich finde, das ist immer ein wichtiger Punkt, dass man natürlich schon auch betont, warum es ist wichtig, dass wir uns verändern, aber auch, dass schon kleine Schritte dahin gehen und auch so eine Zuversicht mitzuentwickeln, dass man ja vielleicht auch nicht in die Zukunft schauen kann. Also das, was du erzählt hast, Max, das hört sich so wahnsinnig komplex an und zum Glück hat man ja irgendwie auch Computer, um so Zahlen mit diesen ganzen Bauteilen das auszurechnen und trotzdem wird es ja wahrscheinlich auch nicht klar sein, was in Zukunft dann wirklich passiert und wie man es braucht. Also ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, wie viele Menschen sind aufs Auto angewiesen, weil sie im ländlichen Raum wohnen oder so. Das ist zum Beispiel was ich mich auch gerade frage. Wir haben in Schleswig-Holstein ja so ein Flächenland und viele Schulen sind auf dem Land so abgeschnitten und ich überlege gerade, wie kann man Lehrkräfte, junge Lehrkräfte beispielsweise motivieren, auf dem Land zu unterrichten. Wir haben ja jetzt so Konzepte wie Abordnung plus und das wird heiß diskutiert, weil das natürlich manche auch total trifft, die dann plötzlich sagen, ja, deine Stelle bekommst du hier leider erst in 4 Jahren, jetzt musst du mal eben 4 Jahre auf dem Land arbeiten. Und Stichwort Mobilität finde ich das ziemlich einschneidend, wenn man gar nicht weiß, ist das zumutbar? Kann jemand wirklich bei dieser Infrastruktur, die es gibt, die ganze Zeit umherfahren? Und da ist tatsächlich, glaube ich, im Moment das Auto das Einzige, was einen sicher pünktlich zur Schule bringen würde. Genau, und das ist alles sehr, sehr komplex. Und genau, an die Kinder gedacht, wie gesagt, da denke ich auch, Stichwort Transparenz, die Kinder dort mit reinholen, wo es möglich ist, um eben sie handlungsfähig auch zu machen und zu zeigen, wir können nicht alles vorhersehen, aber wahrscheinlich brauchen wir dies und das in der Zukunft. Und was ich jetzt auch gerade noch dachte, was so im Bereich der Musikpädagogik vielleicht auch eine Schnittstelle ist, ist der Bereich der Kreativität. Also immer dieses für etwas, wo es noch keine Lösung gibt, eine finden. und sich damit auch zu überlegen, was mache ich mit den Dingen, die ich vor mir habe, wie zum Beispiel kann ich Klänge herstellen und nicht vielleicht erst sagen, den Schlegel musst du so und so halten und der Ton wird normalerweise so und so aus dem Instrument geholt, sondern die Kinder das eben erkunden lassen, um eben diesen Prozess erlebbar zu machen. Ich habe eine Vorstellung, was ich erreichen möchte und ein Anliegen und denke aber selber darüber nach und auch im Gespräch mit anderen, wie ich das erreichen kann und denke dann mal auch über den Tellerrand hinaus. Das können Kinder ja in der Regel ganz gut.
Stimme ich vollkommen zu. Ich glaube, das große Problem mit Blick auf Klimawandel, wie wollen wir als Gesellschaft leben in 20 oder 30 Jahren, ist einfach der große zeitliche Horizont. Zum einen ist es unsicher, funktionieren die Dinge genauso, wie wir das gerne hätten, wenn wir an der Stellschraube X drehen. Und dann das nächste Problem ist einfach wirklich unsere Fähigkeiten, sich die Zukunft in 20, 30, 40, 50 Jahren konkret vorzustellen, sind einfach sehr begrenzt. Und selbst wenn wir eine vage Vorstellung davon haben, ja, das könnte sozusagen sich lohnen, dass es in 50 Jahren so aussieht, interessanterweise neigen wir halt zu ja, kurzfristigen kleinen Belohnungen im Vergleich zu langfristigen großen Belohnungen. Ja? Delay Discounting nennt sich das in der Psychologiesprache und das kann man eben bei Kindern beobachten und messen, genauso wie bei Erwachsenen. Das sind also alles so auf einer psychologischen Ebene alles Prozesse, die mit reinspielen und vielleicht helfen, mit zu erklären, warum unser Verhalten nicht immer ganz optimal ist, so wie wir es gerne hätten, mit Blick auf Veränderungen.
Ja, das heißt, wir müssten eigentlich, um ein langfristiges Ziel gut erreichen zu können, uns kurzfristige Belohnungen holen können und irgendwie zumindest für uns fühlbar zu haben, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Und das ist natürlich wirklich, also aus meiner Perspektive, wahnsinnig schwierig, wenn ja keiner weiß, was der richtige Weg ist. Ja, und wir gar nicht so richtig, gar nicht genau sagen können, was jetzt die richtigen Entscheidungen sind. Und wir natürlich auch in einer volatilen Welt natürlich leben, die sich immer wieder verändert. Und sicherlich gibt es bestimmte Dinge, die nicht falsch sind. Und trotzdem sich dafür aber immer wieder selber zu rückvergewissern, dass das ja gar nicht so schlecht ist. Das ist eine kognitive Anstrengung. Also diese Diskussion, die haben wir natürlich auch in den Umweltbereichen. Also was ist denn jetzt mit dem individuellen Konsum? Ist das denn jetzt eigentlich so der Hebel, den wir brauchen? Und ist das jetzt eigentlich der richtige Weg? Oder bräuchten wir nicht eigentlich andere Veränderungen? Natürlich, ne? Also wir brauchen, das ist ja, finde ich, eine ganz, ganz spannende Diskussion dazu.
Bräuchten wir die eher auf systemischer Ebene oder?
Also ich bin davon überzeugt, dass die Veränderung auf einer systemischen Ebene passieren muss, natürlich. Das heißt, wir müssen Anreize dafür haben, uns in die richtige Richtung zu bewegen. So was wie zum Beispiel, jetzt mal ökonomisch formuliert, es muss einfach teuer genug sein, Erdöl zu verbrennen, dann wird es auch weniger gemacht, denn die erneuerbaren Energien sind durchaus effizient, können gut mithalten, müssen aber natürlich diese bestehende Infrastruktur, die komplett auf fossile Rohstoffe ausgerichtet ist, natürlich ersetzen. Also wir müssen eine komplett neue Infrastruktur eigentlich aufbauen für erneuerbare Energien. Und dabei muss das Leben natürlich weitergehen. Ja, genau, was du gesagt hast. Trotzdem müssen Leute ja jeden Tag zur Arbeit kommen. Und im ländlichen Raum ist das ein Privatfahrzeug. Und das ist auch das Effizienteste. Also da würde ich auch gar nicht, da ergibt ein Bus auch gar nicht so viel Sinn, weil er viel zu groß ist. Ja, sondern das sind dann schon die Fahrzeuge. Aber wir müssen da irgendwie letztendlich kleine Anreize schaffen, die das System in die richtige Richtung bewegen. Und das können dann sowas wie eben teuer machen von fossilen Emissionen sein, mit natürlich der Frage, was bedeutet es dann für unsere Entscheidungsfreiheit? Das nimmt uns dann Entscheidungsfreiheit, das ist vollkommen klar. Dass dann Dinge, die viel Klimawirkung haben, dann teurer sind als Dinge, die nicht so viel Klimawirkung haben. Die werden aber nicht dadurch billiger. Ne? Das ist dann nur relativ. Sozusagen, die sind dann nur relativ billiger, die werden aber nicht in sich billiger.
Ja, also auf systemischer Ebene schon kann man große Hebel ansetzen. Auf kleinerer Ebene hilft es aber auch, wenn man sich
als Einzelperson so kleine Ziele setzt, ne? Also um auf diese Selbstwirksamkeit nochmal zurückzukommen.
Ja, da habe ich damit einfach unglaubliche Bauchschmerzen, weil ich wirklich nicht genau weiß, was es bringt.
Okay.
Also genau diese Entscheidung, in dem Moment, wo wir irgendwo wohnen, das lässt sich nicht so leicht, nicht so schnell ändern. Ich glaube, das lässt sich grundsätzlich ändern. Ich glaube, diese Entscheidung, viel zu pendeln zum Beispiel, das ist eine Entscheidung, die trifft man ab und zu mal im Leben und die lassen sich auch anders treffen, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend sind. Aber jetzt das Individuum dafür verantwortlich zu machen, dass wir mit dem Klimaschutz nicht vorankommen, die Menschen müssen nur umweltfreundlicher konsumieren, dann geht das von alleine. Das geht mir ein bisschen an den Ursachen vorbei, die einfach darin sind, dass wir letztendlich über einen Kredit unsere Wirtschaft aufbauen. Diese Kredite sind fossile Energien. Ja, damit haben wir Wirtschaftswachstum, was uns allen, was wir konsumieren können, das kommt uns allen zugute, ist aber eben ein Kredit auf die Zukunft. Und den müssen wir mit Zinsen zurückzahlen. Und das ist das systemische Problem. Und dabei ist dann eben die Konsumentscheidung des Einzelnen aus meiner Sicht nur begrenzt wirksam im Vergleich zu der gesellschaftlichen Entscheidung, die wir treffen, diesen Kredit aufzunehmen oder nicht. Und wir sehen das ja durchaus auch immer wieder, wenn wir umfragen, wir möchten uns gerne nachhaltig, möchten wir gerne konsumieren. Wenn wir es dann aber tun, ist es eben ganz, ganz schwer. Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir da die Lösung haben. Und das macht es aber natürlich, das ist natürlich absolut im Widerspruch. Und deswegen ist für mich auch nur ein großes Fragezeichen, wie wir es denn machen können mit genau diesem Gefühl der Selbstwirksamkeit. Wie kann ich denn eigentlich wirksam sein, etwas Gutes tun, etwas, was auch wirksam ist und nicht einfach nur sich wirksam anfühlt, sondern tatsächlich auch etwas bringt, um genau hier auch die Welt voranzubringen. Das kann ich aber, ich kann es nur mit einem großen Fragezeichen in den Raum stellen und hoffe, dass ihr auch genau diese Perspektiven eben auch habt. Ich denke gerade mit Kindern oder eben auch diesen Blick natürlich über den gesamten Lebensspanne des Menschen zu haben, eben zu sehen, dass ich bestimmte Entscheidungen immer wieder ja auch neu stellen und immer wieder auch anders entschieden werden können.
Ja. Wie können wir damit besonders gut umgehen? Gibt es da ein Rezept in so Lebensphasen oder ist es einfach immer wieder anders, weil es eine bestimmte andere Lebensphase ist, in der wir uns befinden?
Die grundsätzliche Frage, wie wir mit Veränderungen umgehen, also ja, das hängt sehr stark an den Lebensphasen. Also ich glaube, wenn man jetzt mal sozusagen am Anfang der Lebensspanne anfängt, dann sieht man ja nach der Geburt der Kinder in den ersten Lebensjahren unfassbar viele Veränderungen. Ja, also eigentlich vom Prinzip her hilfloses Wesen, was vielleicht so ein paar Reflexe hat, lernt innerhalb kürzester Zeit, also wächst innerhalb kürzester Zeit, lernt dann laufen, kann die Sprache sprechen, kann Emotionen regulieren und so weiter. Also unglaublich viele Veränderungen finden da ja mehr oder weniger nebenbei statt, ja, also ohne dass man das jetzt besonders reflektiert, zumindest jedenfalls nicht als Kind. Die Eltern tun das vielleicht hoffentlich, aber die Kinder tun das eigentlich nicht. Und wenn man dann weiterdenkt über die Lebensspanne, natürlich setzt dann Reflexion ein und man ist schon auch noch eher in der Lage, über bestimmte Ereignisse, die zu Veränderungen führen, nachzudenken, wie zum Beispiel Eintritt in die Schule oder dass man dann irgendwann fertig ist mit der Schule, dann sich entscheidet, wo möchte man studieren oder welche Ausbildung möchte man machen, das eigene Kinder bekommen, vielleicht Scheidungen und so weiter. Also das sind Dinge, die dann natürlich auf einer ganz anderen Ebene einen Einfluss auf unser Erleben und Verhalten haben.
Kann da Musik unterstützen bei diesen Phasen?
Absolut. Also ich dachte gerade an dieses Paar tun und reflektieren. Das hat man in der Musik und im Umgang mit Musik ja ganz viel. Und das ist das, was wir in musikpädagogischen Situationen anregen. Also wir regen an, in die Musik zu gehen, Musik zum Klingen zu bringen und dann aber auch zu reflektieren, was macht diese Musik mit mir? Was passiert in der Musik? Ein interessanter Punkt ist vielleicht auch, dass wir Veränderungen mit Musik erlebbar machen, auch indem wir sie zum Beispiel selber herstellen wollen. Also eine Musik, die ich erfinde, ist ja dann für den Hörenden besonders interessant, wenn es darin auch gewisse Veränderungen gibt und Spannungsverläufe und Ergebnisse und vielleicht auch mal Konflikte, die sich lösen und so weiter. Und um diese Figuren oder auch Gestalten wahrzunehmen, braucht es aber trotzdem auch einen gewissen Halt in der Musik. Also ich brauche erstmal irgendwie eine innerliche Haltung auch erstmal, dass es quasi, dass ich gut zuhören kann, dass ich mich darauf einlassen kann. Und in der Musik braucht es gewisse Strukturen, vielleicht einen Grundrhythmus oder auch so eine Art Hintergrund, dass etwas gleichbleibend ist und unverändert, damit das Veränderte, die Bewegung auch sichtbar wird und hörbar wird. Und ich glaube, indem wir uns mit der Musik auf Musik einlassen, indem wir sie spielen und dabei auch hören, also das Hören finde ich mal ganz einen wichtigen Aspekt bei der Musik, lassen wir uns quasi ja auch auf diese Veränderungen ein und können dann reflektieren, rückblickend, was hat das mit mir gemacht, wie hat die Musik auf mich gewirkt und was habe ich bewirkt und was habe ich zum Klingen gebracht. Und ich glaube auch, dass es ein guter, geschützter Raum ist, um so Veränderungen zu durchleben, weil es ist ja, ich bin emotional von Musik ergriffen, ich kann auch einen Zugang zu meinen Erfahrungswelten dadurch bekommen und mit Sprache einen Kontakt herstellen. Und ich habe es aber trotzdem nicht wirklich erlebt. Ich kann dann, wie wenn man aus einem Traum aufwacht und sagt, puh, jetzt ist es vorbei. Ich kann trotzdem drüber sprechen und mir vorstellen, wie wäre es, wenn. Aber die Musik gibt mir so einen Schonraum, sind die Dinge nicht wirklich passiert. Aber es gibt uns eine gemeinsame Grundlage auch. Also man kann auch Erfahrung teilen auch. Weil ich glaube, was vielleicht uns hilft, auch mit etwas Kompliziertem umzugehen, wie Veränderung, die ja auch kompliziert oder krisenhaft sein kann, ist ja auch, das gemeinsam mit anderen zu tun oder mit anderen darüber zu reflektieren. Und das ist ja auch eine Chance in der Musik, dass man dann auch gewisse Erlebnisse teilt und reflektiert gemeinsam.
Ist denn eigentlich, also man hat ja so über die Jahre, sammelt man ja so Musik, die man hört und die gehört ja auch zu gewissen Lebensphasen dazu. Ist auch das so ein Element von so einer Lebensspannpsychologie? Also die Musik, die ich mit 15 gehört habe, die kann ich heute noch hören. Ich fühle mich heute nicht mehr so und trotzdem kann ich damit so einen Kontakt eigentlich auch zu dem Früher herstellen und auch damit so einen, vielleicht so einen Bogen, vielleicht so eine eigene Geschichte erzählen. Ist das ein relevanter Punkt?
Ja, auf jeden Fall. Also typischerweise haben wir ja gerade gehört, das sind dann, also die Musikstücke, an die man sich erinnert von vor 20 Jahren oder so, das sind in der Regel Musikstücke, die auch eine persönliche Bedeutung haben aufgrund der Emotionalität. Und genau das wird abgerufen und das macht diese Stücke dann so bedeutsam. Und in vielen Fällen ändert sich natürlich auch Musikgeschmack über die Zeit, über das Leben. Und von daher ja, sammeln wir im Laufe der Zeit natürlich auch verschiedenste Erinnerungen und Assoziationen mit Musik, definitiv. Ja. Und gerade auch im sehr hohen Erwachsenenalter, also ich denke jetzt an Demenzpatienten insbesondere, für die spielt Musik eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also da kann man sozusagen über die Musik nochmal, eine Verbindung sozusagen zur Erinnerung oder zur Vergangenheit herstellen, die sonst verschlossen bleibt. Von daher ist die Musik lebenslang für die allermeisten Menschen ein sehr, sehr wichtiges Element.
Ist es dann so, weil dann bestimmte Gehirnareale wieder angesprochen werden oder reaktiviert werden? Oder wie muss ich mir das
ganz
vorstellen?
Ganz genau. Also die Musik ist dann sozusagen es findet vom Prinzip her während des Ereignisses in den meinetwegen 20ern oder so, findet eine Assoziation statt zwischen dem Tanzen gehen und dem Kennenlernen des ersten Freundes, der Freundin, des Mannes, was auch immer. Und der Musik findet eine Assoziation statt und genau diese Assoziation kann dann über die Musik wieder abgerufen werden. Ja, also die Musik ist dann sozusagen der Hinweisreiz dafür, um wieder an diese autobiografischen Erinnerungen zu gelangen.
Und kann uns das nicht auch helfen, jetzt sozusagen nicht nur den Kontakt zur Vergangenheit, sondern auch den Kontakt zur Zukunft quasi aufzubauen, zu sagen, wir können uns eine starke Basis, so ein Background schaffen, auf Grundlage dessen wir uns eben auch trauen können, Veränderungen mutig anzugehen und auszuprobieren, weil wir eben uns auf etwas auch zurückbringen können. Jetzt ist jetzt sehr, sehr abstrakt zu sagen, wir brauchen einfach nur einen Sound von heute für uns als Gesellschaft, um auf dem sozusagen dann in die Zukunft zu gehen. Aber ist sozusagen, können wir das irgendwie auch nutzen, so eine starke, eben als eine Basis für uns selbst, um uns auszuprobieren, um uns zu trauen, rauszugehen und die Zukünfte zu probieren.
Ja, das weiß ich nicht so genau, habe ich noch nicht im Detail drüber nachgedacht, aber ich glaube, wir brauchen uns auch gar nicht so sonderlich viel trauen, weil wir sind auch vielleicht jetzt eher so evolutionsbiologisch betrachtet sehr gut dafür angelegt, mit Veränderungen umzugehen. Ja? Also das sieht man auch wieder an psychologischen Experimenten, in denen man nachweisen kann, dass wir auf ja, bestimmte Töne oder Lichtquellen oder so, die sozusagen nicht der Standard sind, sondern von der Norm abweichen, unfassbar schnell reagieren, nämlich innerhalb von 300 Millisekunden oder so. Ja? Also nehmen wir mal an, man fährt jetzt im Dunkeln oder von mir aus auch tagsüber im Auto und vor einem bremst die Person, ja, dann sieht man ja die Bremsleuchten und wir wissen aus psychologischen Experimenten, die natürlich ein bisschen anders ablaufen, da wissen wir, unser Gehirn reagiert innerhalb von 300 Millisekunden auf diese Veränderung sozusagen. Und evolutionsbiologisch und auch evolutionspsychologisch macht das ja total Sinn, weil die Welt ändert sich ständig und wir müssen ständig mit diesen Veränderungen effizient umgehen. Ja? Also jetzt auch wieder evolutionsbiologisch betrachtet, wenn es irgendwo im Busch raschelt, ja, und dann potenziell der Säbelzahntiger oder was auch immer für ein Tier dahinter steckt, naja, dann sollten wir uns nicht so viel Zeit lassen, um auf diese Abweichungen des Normalzustandes zu reagieren. Und ich glaube, das ist jetzt mal so ein Beispiel dafür, um zu verdeutlichen, dass wir sehr gut darin sind, auf nicht nur auf Veränderungen zu reagieren, sondern auch die sozusagen in unsere mentalen Repräsentationen aufzunehmen und auch die Zukunft zu antizipieren und auch verschiedene Gedankenspiele sozusagen durchzugehen und dann, naja, kreativ die Zukunft zu gestalten.
Ja, wenn sie dann jetzt ist, aber warum haben wir dann so viel Angst davor?
Haben wir das?
Ich weiß, fühlt sich manchmal so an.
Ich glaube, einige sind mutiger als andere, die Zukunft zu gestalten. Das hat natürlich auch was mit den Umständen und der Lebensrealität zu tun. Also es gibt Menschen, die kämpfen im Hier und Jetzt sozusagen um das Überleben. Die haben vielleicht gar nicht gar nicht die Möglichkeiten, um die Zukunft im Großen so zu gestalten, wie wir Universitätsprofessoren und Professoren das vielleicht irgendwie machen könnten. Aber ich glaube nicht, dass man das so grundsätzlich den Menschen unterstellen könnte, dass man zu wenig Mut besitzt, die Zukunft zu gestalten. Naja, manchmal hat man nicht die Möglichkeiten und zum anderen fühlt man sich ja vielleicht auch ganz, ganz wohl in seiner Bubble und manchmal besteht gar nicht die Notwendigkeit, die Zukunft zu gestalten.
Ich glaube, wichtig sind Erfahrungen, dass es sich im Nachhinein gelohnt hat, sich auf etwas Neues einzulassen. Ich glaube, das ist nochmal auch ein Punkt, der bei Musik hören beispielsweise, wenn ich nochmal das hernehme. Es gibt da so eine schöne Theorie von Günther Anders, die musikalische Situation. Das ist ja ein Philosoph, der beschrieben hat, wie das ist, wenn man sich auf Musik einlässt, dass wir in dem Moment, wo die Musik uns in ihrem zeitlichen Strom mitnimmt, wir ganz und gar, er drückt es sehr sprachlich stark aus, wir werden ganz und gar mitgerissen und verwandelt. Und das ist ja schon so, weil man sieht ja nicht, was auf einen zukommt. Also wenn ich ein Kunstwerk betrachte, der bildenden Kunst, dann stehe ich davor und kann das gleichzeitig sehen. Ich kann auch andere Sachen anfassen und anders begreifen. Aber Musik ist schon so, ich weiß nicht, was da kommt. Und gerade Kinder, wenn man da Musik mitbringt, ist es ja oft wahrscheinlich, dass sie die vielleicht noch nicht gehört haben. Und das ist ja schon etwas, wo man auch irgendwie Vertrauen haben muss. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, was passiert. Und jeder geht ja damit anders um, deswegen kann man auch gar nicht so gut spoilern. Jetzt pass auf, jetzt kommt gleich was dich eventuell erschrecken wird, weil da kann ja, das muss ja nicht unbedingt erschreckend sein. Und vielleicht ist ein Geräusch dabei, was jemand anders tatsächlich schon als sehr unangenehm empfindet. Jedenfalls, wenn man dann aber die Situation so hat, dass man sich auf das Neue einlässt und dann merkt, es war eigentlich gut und ich konnte mich daran tatsächlich gewöhnen, weil man hat ja schon so ein Hindernis. So, ich glaube, das ist auch ganz natürlich wahrscheinlich. Du könntest das bestimmt gut erklären, warum es uns immer so geht, dass wir denken, oh, das Neue, da weiß ich nicht, ob ich jetzt mein altes Verständnis von meinem Leben über Bord werfen möchte, mich darauf einlassen und so. Und dann bin ich doch froh, dass ich es ausprobiert habe und dass ich mich da wieder angewöhnt habe und eingerichtet habe, um dann wieder die Hände frei zu haben auf das nächste Neue, was kommt. Genau, und ich glaube, wenn man auch, also gerade in pädagogischen Kontexten Menschen ermuntert oder ermutigt, probier es doch mal aus. Und ich glaube schon, dass du das schaffen kannst, auch wenn du da vielleicht gerade noch daran zweifelst. Und du findest bestimmt etwas, was dich selber überrascht. Und das hat ja, finde ich, auch, also mir ist das schöpferische Kreative einfach auch besonders wichtig, um genau das zu vermitteln. Dieses, was kann dich eigentlich selber überraschen? Wo möchtest du dich weiterentwickeln? Um dann auch Heranwachsende eben in die Situation zu bringen, eigene Ziele zu entwickeln und da wirklich dran zu bleiben und so eine intrinsische Motivation und die Neugier zu halten und eigene Fragen zu stellen und dann auch nicht zu früh zufrieden zu sein und zu sagen, nee, ich möchte hier noch weiter, wie könnte ich das lösen und eigene Wege zu finden. Und Und dann zu merken, ich habe mich auf was Neues eingelassen und ich habe was Neues entdeckt und ich kann das. Ich glaube, das ist auch so Stichwort Resilienz, eine ganz wichtige Sache, die man, denke ich, mit dem Umgang mit Musik ganz gut üben kann.
Ja, und so meistern wir dann Veränderungen, ne? Indem wir Erfahrungen damit sammeln, die, dass wir sie ja meistern können, mhm, und neugierig bleiben und dann...
Genau, dann wirkt es sozusagen selbstverstärkend. Ja, absolut. Ein Gedanke, der mir da noch in den Sinn kam, ist auch die Tatsache, dass, naja, auch hier Persönlichkeitseigenschaften eine wichtige Rolle spielen und Unterschiede zwischen den Menschen ganz gut erklären können. Also auch hier gibt es ein Konstrukt, das heißt tatsächlich Offenheit für Neues und gehört zu einer der großen Persönlichkeitsdimensionen. Und naja, es beschreibt letztendlich genau das, was der Name auch schon sagt. Es gibt große Unterschiede darin, wie offen Menschen sind für Neues und für Veränderungen. Und naja, das kann sich dann eben natürlich auch selbst verstärken. Also es ist nicht nur komplett genetisch bedingt, sondern natürlich auch zu einem großen Teil umweltbedingt. Und gerade im pädagogischen Kontext ist das wahrscheinlich sehr wichtig mit zu berücksichtigen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das wichtig ist, von Anfang an eben zu fördern, dass man offen für Neues sein kann, weil das positive Effekte haben kann.
Ja, aus meiner Sicht schon. Das macht schon Sinn, das zu fördern. Aber auch hier ist es wieder so, naja, Menschen, die halt eher wenig offen sind für Neues, die sollte man auch mit solchen Dingen nicht überfordern. Ja? Sonst ja, sind sie eben tatsächlich überfordert und ja, gehen dann sozusagen auf im schlimmsten Fall auf Abwehrstellung und sind dann eben gar nicht mehr offen für Neues und lassen sich dann nicht auf Neues ein. Also von daher muss man da sehr individuell und auch sehr behutsam umgehen in vielerlei Hinsicht. Sei es jetzt die Musik oder das E-Auto oder sonst welche größeren Neuerungen.
Ja, bei Kindern wahrscheinlich weniger das Problem, oder? Dass sie offen dafür sind. Ich erinnere mich an unser Vorgespräch, wo du meintest, dass du mal ein etwas schwierigeres Musikstück mitgebracht hast. Vielleicht kannst du da kurz von erzählen.
Ja, da war ich selber sehr gespannt. Das war so, dass wir mit einer Studierendengruppe ein Musikstück ausprobiert haben. Ich habe damals noch an beiden Stellen gearbeitet, in der Schule und an der Hochschule. Das war immer ganz spannend, weil ich dann tatsächlich einfach immer direkt Ideen, die Studierenden hatten, mit der Klassen ausprobiert habe und die Studierenden teilweise mitgenommen habe und gesagt habe, schaut mal zu, ich probiere das aus und dann schauen wir, was passiert. Und andersherum habe ich die Kinder ganz oft gefragt oder habe einfach Themen aus der Schule mitgenommen und direkt mit den Studierenden diskutiert oder selbst mir eine ganz lange Liste, die war schier endlos damals, was ich weiter beforschen möchte, weil eigentlich jeder Schultag dazu geführt hat, dass ich ganz viele Ideen hatte. Genau, da war eine Situation, dass sich die Studierenden für ein Musikstück entschieden haben, was sehr konflikthaft war, nämlich die Mitternachtsszene aus dem Ballett Cinderella. Und da war ich sehr gespannt, weil es ja doch schräge und dissonante Klänge da drin gibt und diesen hohen Spannungsaufbau. Dann habe ich das ganz kurz ein bisschen, weil ich wusste, in dieser Klasse gibt es auch Kinder, die haben krisenhafte Situationen in ihrem Leben schon hinter sich. Und ja, dann habe ich sie vorgewarnt und auch gesagt, es ist in Ordnung, wenn sich jemand die Ohren zuhalten möchte und sich nicht darauf einlassen kann. Und die einzige Person, die sich nicht darauf einlassen konnte, war tatsächlich eine Schulbegleiterin, die Musik ganz schlimm fand. Die hat sich die Ohren zugehalten und meinte, um Gottes Willen, das geht so nicht, das gefällt mir nicht. Und die Kinder haben aber da gesessen mit leuchtenden Augen und haben natürlich wild assoziiert. Also von der Atombombe bis hin waren natürlich heftige Dinge. Ich habe auch das Gefühl, Kinder sind oft so gereizt oder angesprochen von diesen Superlativen, von dem Größten, von dem, was man sich gar nicht vorstellen kann, von dem, was so unfassbar ist. Und so also haben sie auch versucht, mit Worten dann diese starke Musik zu beschreiben. Aber es endete so, dass sie auf jeden Fall wissen wollten, was war das jetzt hier eigentlich ganz genau und können wir das mit nach Hause nehmen und können wir das eigentlich nächstes Mal nochmal hören. Und dann konnten wir ziemlich gut mit dieser Musik arbeiten und sie hatten da viele Ideen, um auch immer wieder nochmal neu und intensiver reinzuhören in die Struktur. Warum hat denn die Musik diese Wirkung. Genau, also da habe ich schon den Eindruck, dass Kinder sich darauf einlassen. Aber was du gerade gesagt hast, auch, da finde ich auch trotzdem einen wichtigen Punkt. Es gibt auch Kinder, das habe ich auch erlebt, die sowas auch überfordert. Und wo man auch schauen sollte, Kinder brauchen schon auch ganz viele Rituale und Dinge, an denen sie sich festhalten können. Und dass jeder so nicht gezwungen wird, irgendwie ganz frei zu balancieren, sondern sich eben vielleicht auch mal festzuhalten und zu wissen, wie das geht. Weil dieser Moment, dass alles gut ist, der ist ja auch ganz wichtig. Also wo gar nicht so viel Veränderung immer sein muss. Und das kann ja auch ein Ziel sein, dass ich einfach spüre, jetzt gerade ist alles gut. Ich brauche jetzt gerade keinen Sturm und ich brauche jetzt gerade gar nicht so viel, was mich wieder woanders hinbringt, sondern ich komme vielleicht auch hier und jetzt gerade mal an und kann auch genießen, was da ist.
Aber gerade was du gesagt hast, dieses ein Stück mehrfach zu hören und sich das so Stück für Stück dadurch zu erarbeiten, auch wenn es im ersten Moment vielleicht auch überwältigt oder man das noch gar nicht so in dem wahrnehmen kann, wie man es später wahrnimmt. Das ist ja auch etwas, was ich total spannend finde, Dinge mehrfach zu tun. Wir haben nur das Glück, dass wir Vorlesungen immer wieder halten und man jedes Jahr daran arbeiten kann, um die Dinge noch mal letztendlich selber besser zu durchsteigen und besser erklären zu können. Aber eben dieses, sich das Stück für Stück zu erarbeiten und das, was so erst so ein ja, vielleicht auch ein dissonanter Tonhaufen ist, den dann später so weit für sich sortiert zu haben, dass das eben gar nicht mehr dissonant ist, sondern sich auch schön anfühlt, je nachdem, wo man da hingeht. Also das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt im Sinne von, auch wenn eine Veränderung im ersten Moment vielleicht überfordert oder im ersten Moment vielleicht auch eine Gegenreaktion hervorruft, dass wir dann doch, wenn wir es wiederholen beim zweiten Mal, ist es dann meistens gar nicht mehr so schlimm und fühlt sich schon fast vertraut an. Ja? Also auch in diesem Gefühl, das kann auch eine Vertrautheit haben und auch diese Herausforderungen, auch die können ja dann wiederum, gerade dieses Meistern von Herausforderungen, das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Bild.
Da leitest du gerade ganz gut in meine Abschlussrunde ein. Ich wollte zum Ende noch mal fragen, was ihr für euch aus diesem Gespräch mitgenommen habt. Wie meistern wir Veränderungen gut? Vielleicht habt ihr von den anderen was mitgenommen oder habt selber noch mal einen Impuls, den ihr geben wollt, zu unserer Hauptfrage, wie meistern wir Veränderungen? Du hast das eben schon so ein bisschen angeschnitten.
Also was ich jetzt wirklich so für mich mitgenommen habe, sind ganz erstmal nur ganz, ganz viele Gedanken, über die man dann die nächsten Monate drauf rumkauen muss. Aber natürlich, dass wir aus der positiven Erfahrung von gemeisterten Veränderungen natürlich Kraft schöpfen können für die Zukunft, dass wir ganz, ganz den Punkt, den wir am Anfang hatten, das Thema Neugierde, also dass wir das als etwas Spannendes empfinden können, die verschiedenen Zukünfte, und wir müssen das vielleicht noch ein bisschen stärker auch in die Richtung erzählen und auch ermöglichen, dass wir uns erlauben, diese verschiedenen Zukünfte auch als positive Zukünfte darzustellen und eben auch die verschiedenen Pfade darzustellen, mit dem Verweis darauf, bis jetzt ist es ja immer Jodjangen. Auch daraus vielleicht so ein Optimismus für die Zukunft auch abzuleiten und mitzugeben. Also da nehme ich ganz, ganz viel von euch beiden mit für auch meine Überlegung, wie wir mit Nachhaltigkeitswissenschaftlern in Unternehmen nachher auch Veränderungen antriggern können und meistern können.
Ja, ich habe auch viel mitgenommen. Vor allem, also was hier natürlich besonders Spaß macht, ist die Interdisziplinarität und eben nicht nur aus der eigenen Sichtweise oder durch die eigene Brille über Veränderungen nachzudenken. Und ich glaube, das kam hier ganz, ganz gut zusammen. Ja,
ja, ich finde es auch spannend, gerade diese interdisziplinäre Runde, weil man ja wirklich interessanterweise trotzdem, obwohl es scheinbar auch Welten sind zwischen E-Autos und dem den Lebensphasen, wo wir, da gibt es ja schon viele, viele Schnittstellen zwischen der Psychologie und der Pädagogik und der Musik. Aber ich glaube auch, so das, was wir wahrscheinlich beruflich tun, könnte ähnlich sein, dass wir Menschen darin begleiten, mit Veränderungen umzugehen. Und ich fand es auch interessant, was du erzählt hast, Max, wie komplex das ist, wenn man sowas plant und dass wir alle nicht wissen, was da kommt. Und Menschen darauf trotzdem gut vorzubereiten, dass es vorangeht und zu verstehen, wie Menschen funktionieren dabei und sie auch anzuleiten, sich selbst zu verstehen. Ja, also da finde ich, ist Veränderung wirklich etwas, was wahrscheinlich unser täglich Geschäft ist, habe ich gemerkt. Irgendwie, dass wir initiieren Veränderungen, wir begleiten Veränderungen und wir schauen dann auch zurück und ja, verorten uns immer wieder neu. Was ist heute vielleicht mehr dran? Müssen wir ja schauen, dass es alles im Rahmen und in guten Bahnen ist oder müssen wir wieder irgendwo einstechen und einen Studiengang entwickeln?
Ja.
Und vielleicht noch der letzte Gedanke. Ja. Und auch wir selbst verändern uns. Ja, das ist jetzt vielleicht in dem Gespräch noch ein bisschen zu kurz gekommen, aber natürlich verändern wir selbst uns auch. Ja, also wir sind nicht mehr dieselben wie vor 20 Jahren oder vor 5 Jahren. Und nach dem Gespräch sind wir streng genommen auch nicht mehr dieselben wie vor dem Gespräch, weil diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, dazu geführt haben, dass sich unser Geist, unsere mentalen Repräsentationen und so weiter eben tatsächlich auch hoffentlich zum Positiven verändert haben.
Ja, also von mir kann ich das auf jeden Fall sagen. Ich hatte viel Spaß an diesem Gespräch. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass wir uns auch Veränderungen zutrauen dürfen. Natürlich in dem Maße, wie wir es selber aushalten. Ich denke mal, in der Lebensspanne haben wir gewisse Erfahrungen gemacht für uns, wo wir für uns selber einschätzen können, trauen wir uns das jetzt gerade zu oder nicht. Aber ich glaube, der, auch wenn es manchmal nur ein kleiner Schritt ist, der kann auch was Positives bewirken. Genau in dem Sinne. Hören Sie uns auch das nächste Mal. Das ist auch ein kleiner Schritt. Im Februar erscheinen wir wieder. Und ja, bis dahin alles Gute und tschüss.
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 Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.